Ich hätte gerne ein langweiliges Game 1 nächste Woche.
Ja, Titans Ravens wird bestimmt eindeutig.
Nee, Minnesota, San Francisco, bitte.
Hallo und herzlich willkommen zur 114. Folge vom Cover 2 Podcast. Ein Tag zu spät. Mein Name ist Luca. Bei mir ist Simon.
Hi.
Und bevor wir anfangen, kurzes Update zu unseren Verschickungen für die Preise. Beziehungsweise kurze Entschuldigung dazu. Wir haben...
Es gibt keine Preise.
Doch, die stehen hier rechts, Luftlinie 1 Meter von mir entfernt. Alle schön aufgestapelt. Ich muss sie nur noch verschicken. Es tut mir wirklich leid. Ich habe es nicht zustande bekommen. Gab gewisse Gründe. Auch warum wir jetzt einen Tag später aufgenommen haben. Und ich verspreche aber irgendwie diese Woche, ich werde es hinbekommen. Werde irgendwie gucken, dass das rausgeht. Beziehungsweise einen kleinen Aufruf habe ich dann noch an unseren letzten Gewinner. Und zwar den Herrn Bulerica. Der möge sich mal bitte bei Twitter oder in der Fantasy League selber bei uns melden. Und seine Adresse mitteilen. Also wenn du das hörst, ne?
Der kleine Bulerica möchte sich bitte an der Kasse melden.
Ja, genau. Und dann, ja, wie gesagt, sonst geschicke ich das etwas später raus, je nachdem, wann er sich meldet. Ja, Folge heute. Wir haben unfassbar viel zu besprechen. Also wir haben neben Coaching News, Games, Vorschau, Fantasy Liga, beziehungsweise internes Fantasy-Spiel, State of the Week und ja, Wetten der Woche, alles dabei. Deswegen lass uns gar nicht so viel Zeit verlieren, beziehungsweise wir haben ja Off-Season wieder und Off-Season ist immer Zeit für Empfehlungen, beziehungsweise eigentlich nicht, weil im Moment läuft ja noch Football, aber ich habe trotzdem ein, zwei Sachen, die vielleicht auch dann später relevant werden. Und zwar, erste, was ich jetzt gesehen habe, es gibt ein oder es gibt
Boxkampf.
Ja, der steht ganz unten hierbei. nee, es gibt ja mehrere Peyton, hier Peyton's World, Peyton Stories. Jo. Und es gibt jetzt eine neue mit Tom Brady. Die habe ich in der Vorschau gesehen. Sehr geil. Ich habe sie noch nicht gefunden irgendwo im Internet, aber das ist auf jeden Fall was ich mir unbedingt angucken will. Dann haben wir. Bitte? Ja, über den müssen wir auch, haben wir gleich auch noch was zu.
Ja.
Dann haben wir Hard Knocks Teams für dieses Jahr. Ist ja nicht immer uninteressant, dann kurz bevor die Saison losgeht. Wir haben 5 dieses Jahr zur Auswahl, die, wenn sich keiner freiwillig meldet, gezwungen werden können. Die Frage, welchen du von denen am interessantesten findest. Als erstes haben wir die Cardinals, wir haben die Lions, wir haben yours truly Denver Broncos, wir haben die Jaguars und die Steelers. Voraussetzungen sind, wie gesagt, kein First-Year-Head-Coach, dürfen seit 2 Jahren nicht in den Playoffs gewesen sein und nicht in den letzten 10 Jahren bei Hard Knocks. Dann kannst du halt gezwungen werden. Von den 5, die ich jetzt gerade genannt habe, wie findest du am interessantesten?
Also die 3 Favoriten wären wahrscheinlich Cardinals, Steelers und Broncos.
Okay.
Also aus rein persönlicher Sicht würde ich wahrscheinlich sagen Broncos, weil ich mir dort gerne einfach mal angucken würde.
Ja.
Und dich dazu hören würde. aus rein reiner Franchise-Sicht und Spieler würde ich, glaube ich, einen Tacken die Steelers über die Cardinals nehmen. Ja. A, weil wir die Cardinals schon bei All or Nothing hatten. Auch wenn es ein mega geiles Projekt ist. Mit den Spielern, mit dem Trainer jetzt im zweiten Jahr und so weiter. Und ich glaube, da ist vieles möglich, was ich jetzt eigentlich auch vor diesem Jahr dachte. Aber die Steelers mit der Offense neu, die Defense, es könnte viele junge, insbesondere was die Skill Positions angeht, das könnte, glaube ich, echt ziemlich interessant werden.
Ja, ich sehe es absolut genauso. Wie gesagt, Denver, ich weiß nicht, ob ich das möchte. Ich glaube, also es wäre mega cool für mich und halt für alle Broncos-Fans auch, aber die sollen mal ganz in Ruhe arbeiten können. Wie gesagt, Steelers, glaube ich, wäre auch schon ziemlich nice. Ich meine, alleine Side-Stories, die du da spinnen kannst mit Ryan Shazier. Mit der wahrscheinlich Antonio Brown. Irgendwie wird er sich da reinsneaken. Ben kommt zurück und so. Auch Offense, wie gesagt, das Rebuild mit der Offense-Class, die der Draft zu bieten hat, was man da dazu holt und so. Es könnte ziemlich nice werden. Aber das... Die finale Entscheidung dauert ja eh noch ein bisschen. Dann habe ich noch habe ich auch am Samstag drüber getwittert während der Spiele. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, von unserem Account Hot Mic App.
Was?
Beziehungsweise ich habe über einen Periscope-Stream getwittert von Cody Rock. Er ist ein Denver Sportswriter, Freelancer. Und die Hot Mic App ist eine App, die kannst du dir runterladen. Und so ganz verstanden habe ich es nicht. Angeblich sinkt die quasi dein Fernsehbild zu dem, was, und das ist das Ding an der Sache, da sind Leute, halt Podcaster, auch wie gesagt Sportswriter oder andere Persönlichkeiten. Mhm. Es ist noch nicht offen für alle, aber die kommentieren das Spiel für dich. Und ich meine, klar, deutsche Kommentatoren, gibt gute, gibt schlechte. Gute, zum Beispiel unser Freund Martin Pfanner. Aber wenn ich mir in letzter Zeit so ran angeguckt habe, no front, aber sorry, da ist teilweise halt auch Bullshit dabei, muss man ganz ehrlich so sagen. Und wie gesagt, das ist eine ganz nice Alternative. Bei mir war es jetzt halt so, ich habe mit dem Periscope-Stream geguckt. Ich glaube, es war Bills Texans. Und richtig geil. Der Typ, mega korrekter Typ, hat das sehr nice kommentiert. Hat halt, ist halt auch parallel auf die Fragen eingegangen, waren jetzt auch nicht zu viele Zuschauer, ich glaube 50 Stück oder so. Und konntest halt echt okay mit dem interagieren während des Spiels. Eine richtig coole Sache. Wie gesagt, auch vielleicht irgendwas für uns irgendwann in Zukunft interessant, sollte das vielleicht mal publik werden, beziehungsweise offen für alle, dass man sich da einfach anmelden kann. Klar, ist einen gewissen Aufwand verbunden, aber wie gesagt, nur so als Empfehlung. Kann man sicherlich mal reingucken, nächstes Spiel, wie das mit dem Sinken funktioniert, weil ich hatte halt jetzt auch krasses Delay dabei. Also er war
ja, bestimmt. Ja gut, klar, du musst einmal den, je nachdem, du bist halt immer bei dem, der langsamer am Start ist.
Ja, ja, genau.
Der von beiden das auch halt auch ist.
Ja, er war jetzt irgendwie bestimmt 20 Sekunden vor mir. So, und hast du halt dauerhaft Spoilers dabei. Ach, und das mit dem
Sinken hat nicht geklappt, oder was?
Nee, ich hab das gar nicht über die App probiert, sondern ich hatte, also, der hat parallel einen Periscope-Stream über Twitter angemacht.
Mhm.
Und ich hatte da geguckt. Nur, ja, wie gesagt, werde das jetzt am Wochenende mal ausprobieren, wie das mit dem Sinken
funktioniert. Das klappt ja aber auch nur, wenn der jeweilige Kommentator gleich oder früher dran ist.
Ja, genau. Später sollte er nicht funktionieren. Nicht hin,
ja. Weil du willst ja dein Bild gucken. Ja, aber crazy. Also hört sich funny an.
Ja, wie gesagt, gute Sache. Ja, und dann der Boxfight. Tony Brown gegen Logan Paul. Sehr geil, die beiden auf Twitter.
Schapastis.
Logan Paul aktuell leichter Favorit, was die Wetten angeht. Schon, also gibt schon Odds für. Aber ja, ich meine, wenn es dazu kommt, dann werden wir drüber sprechen. Weil, was
ist wie Dschungel
lustig, Fernball, das kann ich mir nicht vorstellen. Logan Paul aktuell bei minus 2000, Antonio Brown bei plus 1000. Von den Quoten her.
Ja.
Es wäre wirklich, also es wäre ein kleines Off-Season-Highlight, aber gucken wir mal, wo wir da stehen irgendwann.
Weil das so unglaublich irrelevante Menschen, ne? Ja. Und das ist, übrigens, das ist als wenn wir beide irgendwie einen Boxfight starten würden.
Genau.
Interessiert kein Schwein. Doch, interessiert Leute, das ist ja der Traurige.
Übrigens, Antonio Brown, wo wir jetzt eh schon dabei sind, hat jetzt einen offiziellen Vivo-Channel auf YouTube, also einen Music-Channel, mit zwei Liedern.
Der kann doch nicht singen, der Boy.
Nee, aber Autotune macht's möglich.
Ja, wow.
Ist auch mehr so.
Das ist
Lil Wayne für Arme.
No front, aber das müsste exakt deine Art von Musik sein.
Naja, geht.
So scheiße halt.
Ich glaube, wir gehen lieber mal weiter zu den News. Boy. Und ja, lass uns mal mit Coaches anfangen. Wir haben, ist schon einiges passiert jetzt. Also wir haben mittlerweile, ich glaube, von den 1, 2, 3, 4, 5, die wir hatten, stehen drei schon fest. Einzig auf der Suche sind noch Browns und Giants. Die diverse Kandidaten, obwohl Giants, nee, Joe Judge, ne?
Giants oder Joe Judge?
Joe Judge
ist, boah, das wird auch noch behindert für dich, Alter. Giants, Joe Judge.
Wir haben ja jetzt Redskins Ron Rivera. Wow. Grausam. Nee, dann sind ja nur noch die Browns auf der Suche.
Ja, true.
Ja, die
Kriegen
Browns.
das, was übrig bleibt, ja.
Ja, ich meine, da ist
Oder
ja noch.
der halt will.
Ist ja, ja eben, ist noch einiges am Start. Ich meine, McDaniels hat abgesagt, Greg Romans noch in der Verlosung, Bienemy, Robert Saleh, habe ich gleich auch noch was zu. The Ball, der Offense-Coordinator von den Bills, Jim Schwartz war jetzt da zum Interview, Stefanski. Und ja, McCarthy war ja weg. Aber was interessant war bei den Browns, die suchen auch noch einen GM parallel. Und gesehen habe ich Trent Kirchner, oder auf Deutsch Kircher, und Scott Fitterer, beides ja, Personal Director von den Seahawks. Also wird wohl gesagt, dass Senior Haslem da sehr von begeistert ist, was die Seahawks in den letzten Jahren gemacht haben. Klar, Schneider und so, was sie da auf die Beine gestellt haben, ist auch immer wieder ja, herausragend, kann man schon so sagen. Und da besteht eine sehr enge Verbindung aus alten Packers-Zeiten zu eurem Defense-Coordinator. Also,
Aus Seahawks-Zeiten.
nee, die beiden, Kirchner und Fitterer, sowohl als auch, haben eine Packers-Vergangenheit mit Robert Saleh.
Ach, okay, dann war der bei den Packers und bei den Seahawks.
Ja.
Na ja, gut, ich könnte die Historie nie angeguckt, aber. Okay. Interessant.
Ja, die Frage ist halt nur, sie haben ja extra gesagt, eigentlich wollen sie erst den Coach holen und dann die GMs oder den GM. Die Frage, wie sie jetzt vorgehen, das war halt nur so ein Side-Note, die dabei stand, dass eventuell es dazu kommen könnte, dass wenn jetzt irgendwie sich vorher festgelegt würde, dass Saleh da in einer Position wäre. Aber für mich, also ohne Scheiß, mir gefallen die Kandidaten, die jetzt da übrig bleiben, eigentlich durchweg alle ziemlich gut, muss ich sagen, für die Browns.
Bellamy wird mir am besten gefallen.
Bienemy.
Bellamy meine ich, ja.
Ja, ich weiß nicht, Schwartz finde ich halt auch mega interessant, ne? Und Roman halt, haben wir drüber gesprochen.
Na.
Ob Baker der Richtige ist, wage ich zu bezweifeln.
Ja.
Aber ja, wie gesagt, die drei würde ich auch sehen. Saleh weiß ich nicht. Also, ich meine, ich habe bei Saleh immer.
Martin Dell hat man nichts von gehört, ne?
Ne, Martindale war ja großenteils Giants, das hat sich ja jetzt erledigt. Und ja, wie gesagt, bei Salah habe ich immer noch
Aber da habe ich auch
deine.
nichts mitbekommen, dass er irgendwie mal bei Browns auf der Liste
Nee,
stand.
absolut nicht. Nee, bei Salah habe ich immer nur deine Tiraden von dieses Jahr ausgenommen im Kopf, wo du ja echt
Ja,
nicht
ja.
begeistert warst.
Ich war auch mega unbegeistert, ne? Also ich bin ja auch nicht so der, ich bin ja noch nicht so das Defensive Genius, ne? nee, aber A, hängt das wahrscheinlich mit dem Personal zusammen, etc. Aber es war halt brutal bad. Und die Art Defense, die er gespielt hat, war mit dem Personal halt einfach nicht machbar.
Ja.
Und der hat auch nichts dran geändert. Und jetzt saß ein anderes Personal da, also auch nicht großartig, aber so ein paar Key Pieces, insbesondere in der D-Line halt. Und jetzt passt es halt dadurch deutlich besser. Und ist so also ein bisschen das etwas angepasstes altes Seahawks-System, was er damals hat auch spielen lassen.
Ja, gerade der Secondary
Und
Jump war bei euch ja krass. Wo sich ja
ja.
eigentlich nicht viel getan hat, außer halt Joe Woods, der dazugekommen ist. Als
Ja,
Coach.
das mit Sicherheit auch. Von daher, also er ist halt auch für mich, ich meine, krasse Saison und macht das krass und ist, also der Kerl ist halt auch ein Motivationsmonster. Aber dass ich so richtig nachhaltig überzeugt bin von ihm, und ich so richtig traurig wäre, wenn er geht. Ich sage, wow, das ist jetzt ein herber Verlust. Da sind wir jetzt aktuell noch nicht
Würdest du, wenn ich
nach
dir
einer
sage,
Saison.
Saleh geht, Wade Phillips kommt?
Don't know. Vor einem Jahr wahrscheinlich safe.
Ja.
Ich bin wahrscheinlich rübergefahren und einen anderen abgeholt. Aber ich meine, Wade Phillips wird A nicht jünger. B hat er natürlich eine extrem schlechte Saison hinter sich. C weiß ich, ist das auch so der Gedanke, warum mich, wo ich denke, 49ers, warum jetzt was ändern?
Ja,
Klar,
klar.
klar ist das immer so der Fall, du bist erfolgreich, insbesondere die Assistenzcoaches oder Koordinator, die sind dann schnell auf dem Radar. Aber warum auch aus Salis Sicht jetzt rausgehen?
Ja, Geld, ne?
Klar, Geld, aber okay,
Ja,
also
man
ich.
sagt ja immer, wenn man die Chance bekommt, Head Coach in der NFL zu werden, muss es machen. So. Bei mir ist es auch, ich sehe das so ein bisschen bei Saleh auch so, das ist so 49ers eins der besten Teams dieses Jahr. Da muss man irgendeinen von picken. Und da du halt den Offense-Coordinator nicht rankommst, beziehungsweise der Head Coach aktuell ist bei den 49ers, bleibt halt Saleh übrig so. Wo
Naja.
du dann denkst, so, ja, okay, vielleicht ist das so ein bisschen eher so aus der Not geboren, dass er da aktuell bei den Browns zur Verfügung steht oder im Gespräch ist. Deswegen würde ich eher
Wann sie einen
sagen,
anderen nehmen? Ich glaube aber auch, dass sie einen anderen nehmen. Ich glaube auch nicht, dass Sully wirklich zu den Browns passt.
ja.
Also ich weiß auch nicht, wer überhaupt zu den Browns passt. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber ich glaube, Sully ist es nicht.
Ja.
Ich kann es mir irgendwie schlecht vorstellen.
Ich gehe mal davon aus, dass wir nächste
Ich
Woche
finde,
mehr
es
wissen.
ist auch das falsche Team zu starten als Head Coach.
Ja, auf jeden Fall.
Also das ist der andere wesentliche Punkt. Ja, wenn du eine Chance hast, okay, sehe ich, aber bei bestimmten Teams, glaube ich, das tut dir mehr weh, als dir hilft.
Ja.
Und Browns ist momentan das Team, insbesondere nach der Saison.
Ich finde ja, dass Schwartz jetzt auch im Gespräch war, das hat mich nochmal auf meinen Jets-Pick von vor 2 Wochen gebracht, wo ich gesagt habe, ohne Scheiß, wenn hier deren ja, GM mit Eagles Vergangenheit sich vielleicht echt nochmal umguckt und ne, das könnte vielleicht nochmal ins Rollen kommen, glaube ich aber aktuell nicht. Ja, jetzt haben wir die ganze Zeit gesprochen über Teams, die. Oder ja, das eine Team, was noch
Mist.
nicht hat. Wir müssen auf jeden Fall kurz die Cowboys-Saga hier runterbrechen mit Jason Garrett. Also es war ja schon im Endeffekt belustigend, wenn man es so ausdrücken möchte. Im Endeffekt dann in der Nacht von Sonntag auf Montag das Statement von Jerry Jones und die Entscheidung der Cowboys, sich von Jason Garrett zu trennen. Echt ein schönes Statement, muss man sagen, von Jerry Jones. Also man hat die Verbundenheit rausgehört, auch wenn es wenig Erfolge gab, die er nennen konnte. Was man so gehört hat, also dass man ihn einbinden wollte, war wohl wirklich so. Ja, er wollte halt coachen und ich glaube, da waren sich dann alle relativ einig, dass das, also bis auf er, nicht
Ja,
der
ich
Fall sein
meine, was
sollte.
heißt, er wollte coachen, er hatte jetzt mehrere Jahre Zeit und hat es nicht getan.
Nein. Ja, man muss halt Prioritäten setzen.
Ja.
Klatschen. Manchmal wichtiger. Also sie haben halt ständig Meetings gehalten und im Endeffekt dann sich halt auch relativ früh mit McCarthy getroffen. Marvin Lewis war kurzzeitig in der Verlosung, wo ich mir gedacht habe, holy shit, das kann nicht euer Ernst sein.
Das wäre das Dümmste gewesen. Ich meine, es ist Jason Garrett 2.0. So.
Es war
Oder
so,
sein Double
wow.
in weniger
Also
Kleppel.
einzige, der gefehlt hat in der Verlosung, wäre dann auch Hugh Jackson gewesen. Da hätte ich mir dann.
Ja, aber die beiden, also insbesondere die beiden, die in ihren Franchises über Jahre hinweg da waren, aber unerfolgreich.
Ja gut, Marvin Lewis hat halt eine gute Phase gehabt, ne? 2, 3 Jahre mit Dalton-Hochzeit und so, aber nix, wo du.
Ja,
Das
ohne Spruch.
ist halt auch, wie du schon sagst, Garrett 2.0, so nie so weit, dass du sagen könntest, okay, den Super Bowl wäre drin gewesen.
Ja.
Haben dann halt auch gesagt, der Coach sollte explizit NFL-Coaching-Erfahrung haben. Und ja, wie gesagt, ich hätte ja Lincoln Riley hätte ich ja überragend gefunden mit Dak Prescott, aber gut, im Endeffekt ist es jetzt Mike McCarthy. Aaron Rodgers, ihm relativ viel zu verdanken, ist jetzt auch vielleicht eine ganz korrekte Situation für Dak Prescott. Defense Coordinator wird Mike Nolan, der Linebackers-Coach von den Saints. Auch da hätte ich Wade Phillips sehr interessant gefunden mit den Pieces. Und Kellen Moore, aktuell halt auch Offense Coordinator, Option Nummer 1. Wobei da jetzt auch noch hochkam, dass er die Option hätte, zurück in die Heimat zu gehen und University of Washington Offense Coordinator zu werden. Also kein Upstep. Denke aber, dass er bei den Cowboys bleiben wird, wenn die ihm den Job oder wenn McCarthy ihm den Job final
Ja,
anbietet.
denke ich auch. Ich finde es eigentlich eine ziemlich gute Zusammenstellung.
Also von den
Ich,
Optionen, wie gesagt,
also,
bis auf Lincoln Riley finde ich es auch die beste.
ich glaube, da muss auch einer hin, der Erfahrung hat.
Ja,
Das ist
Cowboys.
ein Franchise, wo das eher schwierig ist.
Kingsbury zum Beispiel könnte ich mir absolut nicht in
Nee.
Dallas vorstellen. Das wäre, glaube ich, auch.
Bienemy könnte ich mir auch nicht vorstellen.
Ja.
Aber ja, passt, also unterm Strich passt. Und ich glaube, das könnte auch was werden.
Ja, glaube ich auch. Giants Joe Judge, Pets Special Teams Coach, nicht definitiv Coordinator, soweit ich das jetzt gehört habe, und Wide Receiver Coach gewesen.
Special Teams Coordinator.
War definitiv Coordinator, okay.
Oh. Ja, und Wide Receiver seit 2 Jahren? 2 Jahren,
genau. Finde ich einen ganz interessanten Ansatz, muss ich sagen. Also, ihn dann zu nehmen, allgemein Special Teams Coaches oder Coordinator, eher gesagt, viel zu unbeachtet, meiner Meinung nach. Belichick spricht ja oft darüber, auch das, und die Patriots, bestes Beispiel vielleicht, wenn man dieses Jahr jetzt auch mal ausnimmt, dass ja Special Teams ziemlich wichtiger Bestandteil, zumindest in den ja entscheidenden
Playoff Games,
ja, genau, Momenten sein können. Und ist ein anderer Ansatz und wie gesagt, das finde ich gut, dass die Giants so einen anderen Weg gehen. In der Verlosung waren unter anderem Chris Richards, der ist Passgame-Coordinator, oder Passgame-Coach der Cowboys gewesen, Matt Rhule, da haben die Panthers ja dann relativ schnell Nägel mit Köpfen gemacht, McDaniels, Bienemy, Martindale, mein Favorit für die Giants, ganz klar, auch mein absoluter Favorit wäre er gewesen, in allen, glaube ich.
Mhm.
Ab von Lincoln Riley vielleicht. Aber da ist das gleiche wie Kingsbury, da wäre ich ein bisschen biased gewesen. Aber wie gesagt, Joe Judge finde ich eine gute Sache, muss ich sagen.
Ja.
Fehlen noch die Panthers mit Matt Rhule, der wohl einen Tag mit Tepper und seiner Familie verbracht hat. Und ähnlich wie Jerry Jones wurden dann Nägel mit Köpfen relativ schnell gemacht. Damit auch, wie gesagt, die Giants oder so keine Möglichkeit mehr haben. Auch da richtig korrekte Geschichte. Wir haben ja schon mal gesprochen über Tepper und seine Affinität zu Analytics und so. Ich glaube, da haben sich zwei gefunden. Ich meine, im Statement alleine, 30 bis 40 Jahre, ne, wurde da oder war der Wortlaut von Tepper, dass man Ära prägen möchte. Schon sehr hochgehangen, wenn man mal überlegt, dass Belichick 20 hat im Moment in New England. Und 70 Millionen für ein, ja, wie soll man das nennen? Studio, Labor, das Matt Rhule gerne gehabt oder haben wollte, was denke ich mal auch dann Teil der, ja, der Verhandlungen war. Mhm. Und die hat Tepper ihm dann ja bereitwillig wohl zur Verfügung gestellt, auch für Analytics und halt das, was er ja da favorisiert. Auch da finde ich sehr passend, nur Panthers halt, da wird es eine auch der spannendsten Free Agency bzw. Draft-Geschichten sein, weil die Offense muss halt komplett anders strukturiert werden. Nicht ein bisschen mehr auf den Quarterback vielleicht, ein bisschen weg von McCaffrey, den man dann halt als super Waffe irgendwie hat. Aber denke mal, dass Rhule da eine ganz, oder dass es auch eine ganz fruchtbare Beziehung sein könnte, sagen wir mal so.
Ja. Absolut.
Sehr schön. Dann, was haben wir noch in den Random News? Gut, wir haben über Phillips gesprochen. Ja, meine Meinung dazu, Wade Phillips, immer noch, ja, eine Koryphäe. Ich meine, wer die Chance hat, Team, das ich mir sehr gut oder wo er sehr gut, denke ich mal, helfen könnte, wären zum Beispiel die Lions, die ja echt Defense-Struggles haben.
Mhm.
Aber da hat ja...
Aber das ist halt die Frage, warum setzt sich Patricia
ja, genau.
Eintreiben?
Ja, ne? Nee, ich glaube, Wade Phillips ist jemand, der da schon was stabilisieren könnte. Zumindest, wo Defense-Probleme herrschen. Wir haben, ach genau, für Senior Bowl-Entscheidungen sind die Coaches auch, also gibt Senior Bowl-Coaches. Und zwar Lions und Bengals, wie üblich, haben sich bereit erklärt, das zu machen. Können sich die Bengals, obwohl sie Joe Burrow nehmen, dann auch noch Justin Herbert angucken, der zugesagt hat diese Woche.
Ja.
Und ja, dann wurden auch die Top 15, wir sind jetzt schon weiter in den News, die Top 15 Hall of Fame announced, aber da werden wir dann auch drüber reden, wenn es irgendwie soweit ist. Ja. All Pros ist so viel announced worden diese Woche, auch PFF All Pro Liste, die Writer All Pro Liste, also die offizielle auch announced, aber ja, wie gesagt, auch das. Wenn wir mal etwas mehr Zeit, glaube ich, haben, besser, beziehungsweise wenn wir nicht so viel zu berichten haben. Denn die letzte News für diese Woche und ein Gamechanger für uns, für eigentlich alle, die sich mit dem Thema beschäftigen und auch für die nächsten Monate. Tuas Entscheidung, LeBron-like, also nicht ganz, er hat eine normale Pressekonferenz gehalten und das nicht im nationalen Fernsehen übertragen lassen. Aber ja, Tua Tagovailoa wird in den Draft gehen, zusammen mit Jerry Jeudy, Henry Rux, seinen zwei Waffen, die ja diese Saison auch sehr von ihm profitiert haben, beziehungsweise er von ihnen, die auch beide diese Woche deklariert haben. Und ohne Scheiß, ich kann's nicht erwarten. Ich habe so Bock auf mit dem Podcast über O-Line Depth, über Tyler Biotis, Josh Jones, Alex Leatherwood und Lucas Niang zu sprechen. Über Secondary-Spieler, Joshua Okuda etc. und natürlich die Wide Receiver Class. Also Draft ist immer einer meiner absoluten Favorite. Vor allem dieses Jahr, ohne Scheiß, diese Offense-Class. Also wir machen den Podcast jetzt 2 Jahre, dritter Draft wäre das jetzt. Und gerade O-Line haben wir zwei extrem schlechte mit einigen, ja, mit wenigen kleinen Lichtern gesehen. Und da haben wir dieses Jahr halt echt Spieler dabei. Jetzt ab von den ganzen Tristan Wirths und etc., die ja in aller Munde sind. Da sind auch Spieler dabei. Also richtig geil. Bis Runde 3 kannst du da richtige, ja, Schätze abgreifen. In vielen, sehr vielen Bereichen.
Nice.
Da freuen wir uns da drauf. Also, Tua, was meinst du? Top 10 Pick, safe, oder? Stand jetzt. Ich glaube nicht, dass der über Miami pickt an 5. Ich glaube nicht, dass der höher als 5 geht. Also weiter. Beziehungsweise die Chargers picken an 6. Wenn er dann auch da ist, dann geht er zu den Chargers. Was mein absolutes Horrorszenario wäre. Dann wäre Drew Lock in einer, ja.
Nee, ich glaube auch höher als 5 geht er nicht. Ähnliches Prozedere, wie wir letztes Jahr hatten.
Ja. Vor allem das jetzt noch, bevor der Hype überhaupt so richtig anfängt.
Ja.
Ich meine, man wird nicht viel wissen, er wird sicherlich keine Workouts machen, aber meiner Meinung nach auch immer noch vor Burrow. Burrow ist aktuell noch ein One-Year-Wonder. Tua hat mich über 2 Jahre absolut begeistert. Wenn er fit ist, sehe ich ihn definitiv vor ihm. Mag ich relativ, ja, würde ich sagen, alleine. Es gibt sicherlich auch welche, die da das vielleicht ähnlich sehen, aber für mich ist Tua aktuell über Burrow wird die Nummer 1 sein. Muss man von ausgehen. Aber bin mal gespannt, wenn du dich mal mit
abwarten, ey,
da reingehst und dich da mal mit den beiden beschäftigst, wo du hin tendierst.
Abwarten. Ja. Auch mit Nummer 1 und so, was wir auch, wir haben ja im letzten Draft danach drüber gesprochen, was davor alles passiert ist. Mhm. Und es war auch ultra früh. Ja, Murray, klare Sache. Dann, so, wann war das? Ich glaube, 3, 4 Monate so da vorher, ging es dann so los. Ah, vielleicht ja irgendwie Haskins oder so. Mhm. Jones kann man irgendwann später so, aber nicht auf 1.
Ja, bei Murray war ja die ganze Zeit auch noch geklärt oder nicht auch.
Ja, gut, ja, klar, ein Punkt, aber und am Ende war es dann halt klar. Ja, und wir sind jetzt so in dieser Zeit, wo man vielleicht auch mal wieder zu spekulieren anfängt.
Ja.
Also,
ja, wer weiß, vielleicht kriegt Herbert ja den ultimativen Senior Bowl Combine Boost und geht auch in die Top 10. Wie gesagt, mein Horrorszenario ist echt, dass wir die AFC West nächstes Jahr mit Drew Lock, Patrick Mahomes, Justin Herbert bei den Raiders und Tua bei den Chargers haben. Das wäre geil, aber holy shit.
Oh, okay.
Das wäre richtig crazy.
Das wäre krass.
Aber wie gesagt, ich setze da voll auf Miami. So.
Ja.
So viel zum Pre-Draft-Talk. Schon mal ein kleiner Anschmecker. Wir haben 2 Verlängerungen, beziehungsweise ein Signing, eine Verlängerung. Eddie Jackson, saved von den Bears. 4-Jahres-Verlängerung. 58,4 Millionen, 33 dafür garantiert. Und die Ravens verstärken sich mit einem Offense-Tackle. Jetzt noch für die Playoffs mit Andrew Smith und Playson Ehinger auf IR.
Was?
Wen? Ehinger. Ich meine, der ist Ehinger, aber das mag auch irgendein Rookie sein, den ich irgendwann mal gelesen habe. In der offiziellen Nachricht stand Ehinger, also E-H-I-N Gear. Injury-technisch sieht es gut aus bei DeFord und Will Fuller. Mehr dazu dann auch gleich in den Previews. Und ja, Kiko Alonso, ACL Kiko. Durch. Hat sich zum dritten Mal jetzt schon das ACL gerissen und seinen Linebackers-Coach verloren. Schlechte Linebacker-Woche für die Saints.
Mhm.
Kann man ganz klar sagen. Mhm.
Schlechte Woche für die Saints.
Ja. Sag mal, ich sehe gerade, ich habe ja dauerhaft dieses Jahr den PED-Stand stehen. Ne? Ab wann resettet der eigentlich? Ab dann, wenn das neue League-Jahr anfängt?
Ich würde sagen, ja.
Weil wir sind echt, also im Vergleich zum letzten Jahr, wo wir, ich glaube, über 30 hatten, 17 dieses Jahr bisher.
Gar nichts.
Ja, glaub nicht, dass da viel noch dazu kommt. Brave Spieler gewesen.
Ja.
Also, fast.
Bestechliche Prüfer
gewesen. Oder so. Ja gut, das wären die News für diese Woche. Dann, ja. Was sagst du zu den Spielen? Wir haben 4 Stück gehabt. Wildcard Round, wie immer. Sehr schönes Wochenende, genauso wie dieses Wochenende, was ja überall bekanntlich das beste Football-Wochenende überhaupt ist. Die meisten Spiele noch und halt Offseason. Also die höchste, ja, Gruppe an Qualität. Ne? Nicht Offseason, Playoffs. Ich freue mich auch mehr auf die Woche, aber diese Woche fand ich auch ganz, ganz ordentlich.
Ja, ich finde, wir hatten 5 enttäuschende Teams.
Okay, wer ist das eine, was nicht enttäuscht hat?
Ja, das wüsstest du jetzt gerne. Nee, also gehen wir vielleicht mal durch und dann machen wir das schön hier und am Ende können wir ein Fazit ziehen. Fangen wir vielleicht mal mit den Bills und Texans an.
Ja.
Und ich glaube, wir haben hier 2 Verlierer.
Okay.
Also hey, ich habe falsch gezählt, warte. Nee, wir haben nur 2 Gewinner.
2 Gewinner haben wir.
Ja, Bills und Texans. Jetzt sehr, sehr weit gegriffen, die Formulierung. Weil die Bills waren teilweise unterirdisch in dem Game.
Erste Halbzeit schon dominant, ne?
Ja, aber das hat halt komplett gespockt.
Ja, ja, klar.
Nee, in der zweiten Hälfte grausam. Ja, in der ersten Hälfte die Texans halt ultra schwach. Ich weiß nicht, wie, werden die beiden Teams, also jetzt die beiden nicht mehr, die Bills sind da raus, werden die Texans sowieso gar keine Chance haben, da irgendwas großartig zu reißen.
Ich meine, die haben Casey geschlagen, ne? Schon mal.
Ja, aber nein. Ja. Nicht nochmal.
Seh ich ähnlich.
Das ist zu schwach. Also das ist zu unkonstant. Das ist defense-technisch nicht gut genug für die Chiefs-Offense. Und die Chiefs-Defense ist natürlich auch, was man mittlerweile knacken muss.
Ja. Ich fand, was mir richtig gut gefallen hat bei den Bills, war erste Halbzeit die Front-Pressure, über die wir auch gesprochen haben.
Ja.
In der Vorschau. Überragend. Also wie man da mit der O-Line der Texans, also genau ins Herzstück, da wo man Schwächen ausmachen kann, gestochen. Und halt auch dementsprechend Profit rausgeschlagen. Dann, ja, wie du schon sagst, es hat komplett geswippt. Wir hatten dann die dicken Watson-Plays mit dem Touchdown-Run, dem Houdini-Moves und auch der Overtime-Throw, wo er sich rausgesponnen hat.
Die hätten mindestens 2 Interceptions haben müssen und einen Pick-6 oder so.
Ja.
Ich meine, das war das Game.
Ja.
Da waren auch echt ein paar Drops dabei, wo ich das echt von 49ers kenne, wo der einen Kopf packst, ja.
Mm. Nee, aber
ja.
Im Endeffekt, klar, der Blindside-Block-Call da gegen die Bills auch ein bisschen harsch gewesen, meiner Meinung nach. Aber damit war es dann gelaufen und Texans kommen weiter. Wie du schon sagtest, ich sehe gegen und in Kansas City da wenig Möglichkeiten. Das kannst du auch ehrlich sagen.
Ich meine, Deshaun Watson ist halt fucking Houdini. und das Play zum Touchdown, das ist halt Also ich überlege gerade, was kommt dem so ungefähr nah? Das war eigentlich so das Ding von Winston, was wir vor ein paar Jahren mal hatten. Weißt du noch, wo der gefühlt, also
Was ich
jetzt nicht
Wilson?
von. Ja gut, Wilson, wo der seine Pirouetten dreht gegen die
Genau.
Cardinals war das. Das war,
Ja.
glaube ich, letztes Jahr. Aber okay, das war auch krass. Ich finde das, okay, das Ding war natürlich auch relativ lucky. Und wir hatten ja auch den Throw von Watson dieses Jahr mit, wo er seinen Helmet nochmal adjusted. Den Scheiß hatten wir auch. Aber er haut halt reihenweise Dinge raus. Aber das hat mich in ähnlicher Weise geflasht wie damals der Play von James Winston, wo er auch gefühlt eine Minute lang scrambled und am Ende irgendwie noch so einen 40-Yard-Pass anbringt.
Ja.
Ich glaube, das ist jetzt auch irgendwie drei oder 4 Jahre. Ich glaube, das war sein erstes oder zweites Jahr. Also ich glaube, 4 Jahre ist das jetzt mittlerweile her. Das war krass. Und so ein Ding bringt halt einen Josh Allen nicht.
Ja, klar. Das hat man dann auch gesehen mit Allen, der dann irgendwann haben sie sich so ein bisschen drauf eingestellt. Und ja, dann war es das für die Bills. Was mich bei den, also klar, wir sagen jetzt keine Chance gegen die Chiefs. Was mir aber auch dieses Wochenende allgemein aufgefallen ist, dass diese Games an sich in den Playoffs so ein bisschen für sich stehen. Also, dass man wenig aus der Regular Season importieren kann. Weil wenn man jetzt, wie gesagt, können wir direkt drüber gehen zu Titans Patriots, außer du möchtest noch
Nee,
Bills Texans was
also
sagen.
für dieses Game finde ich gar nicht. Ich meine, wir hatten das, was wir von Texans bisher gesehen haben. Ohne Will Fuller läuft wenig. Rush Game ist schwierig.
Ja, aber es lief ja dann doch irgendwann. Zumindest so, dass man ja
Das war
die
schon alles Deshaun Watson und darauf sind eigentlich die Texans nicht ausgelegt.
Ja, gut.
Also eigentlich schon, und das hat man hier auch gesehen. Die Defense hat teilweise gestruggelt. Und bei den Bills war es so ein Abbild von der Saison, was die Offense besonders angeht. Ne, wir hatten oder in beiden Seiten, ne, die Bills Offense in der zweiten Hälfte eher besser, dafür die Defense deutlich besser in der ersten Hälfte der Saison. Und so ein ähnliches Wechselspiel hatten wir auch. Die Bills Offense am Anfang ein gutes Stück besser und hinterher halt wieder auf einem Niveau von Jahren,
Ja.
von vergangenen Jahren. Ja, von daher ja, schwierig auch fürs nächste Game. Aber ja, Titans, Patriots.
Ja, Titans Patriots, da, es
Wir
ist
haben einen
halt,
Verlierer, obviously.
ja, und Scheiß, hart. Also, wenn man mal paar Wochen zurückgeht, paar Monate zurückgeht zu 8 und 0 und wow, ich habe sehr geil eine Überschrift gelesen von einem, ich glaube, SB Nation Artikel oder so. The Patriots have the best Wide Receiver Core in the league and everybody is doomed. So viel dazu, ne? Von vor ein paar
Vor
Monaten.
der Saison,
Nee,
ja,
nee,
gut,
nicht
klar.
in der Saison sogar noch.
Ach, in der Saison.
Naja.
Schade.
Und man muss auch sagen, also die Patriots, erste Halbzeit, offense-technisch sehr ordentlich gewesen, fand ich. Keine Drops gehabt, eine stabiles Online-Play. Hatten halt dann die Chance an der 1-Yard-Line auf das 17 zu 7. Und im Endeffekt gehen sie dann mit 14 zu 13 in die Halbzeit. Ich muss sagen, das, was ich an dem Game wirklich genossen habe, war der Rückstand der Patriots und die Trickkiste, die McDaniels ausgepackt hat. Das war so, okay, wir haben jetzt hier gerade nur noch, also wir müssen jetzt alle Register ziehen und ich meine, die Patriots, die heben sich ja auch Spielzüge auf für später in der Saison, sag mal immer in der Regular Season. Was die gemacht haben mit ihren ganzen Endarounds, mit ihren Trickplays, mit ihren unfassbar kreativen Schemes, das war sehr nice anzugucken. Auf der anderen Seite hast du halt Derrick Henry, der alles in Grund und Boden rennt. Das ist halt.
Ja, aber das ist das Problem. Die machen den ganzen Scheiß Aufwand und holen am Ende 13 Punkte. Und das ist die Story der Saison bei den Patriots, offense-technisch. Beziehungsweise kann man nicht so sagen, weil die haben auch teilweise gute Points gescored, aber da spielt halt auch der Schedule mit, insbesondere der letzten Wochen halt, wo obvious wurde, fehlt an was, an vielem tatsächlich auf der Skill-Position-Position und vielleicht primär auch tatsächlich auf der Tight-End-Position.
Ja, das ist halt der
Weil,
Vergleich zu Gronkh und kein Gronkh ist halt so, ja.
ja, es ist auch ein unfairer Vergleich, weil sowas muss ich natürlich erstmal replizieren können. Aber exakt diese Waffe fehlt.
Was mich noch sehr gewundert hat, man sagt ja immer, Belichick ist der Beste darin, dem Gegner die Waffe zu nehmen, die er hat. Oder das Ding zu nehmen. Und ja, das hat er offensichtlich in diesem Spiel nicht geschafft. Alleine
Was
der.
vielleicht na, zu sehr auf Tennel fokussiert.
Ja, aber das sollte er eigentlich nicht, weil dieser eine Drive, ne, von
Ja.
Henry, 75 von 75 Yards in dem Drive, den er dann auch mit
Ja.
dem Touchdown abgeschlossen hat, übrigens alles an seinem Geburtstag. Ja, das war Henry für mich, wenn man einen Spieler dieses Wochenende rausheben muss, dann ist es wohl er.
Ja, klar. Ich meine, ich weiß nicht, gab schon mal ein Spiel, wo man in Playoffs mit 72 Passing Yards gewonnen hat?
Ich glaube nicht.
Außer vor 50 Jahren, wo sowieso nur gelaufen wurde.
Ich vermute nicht. 50%, glaube ich, Completion Percentage, 3,9 Yards pro Attempt. Das ist grausam. Also gerade in diesem Jahr, und das ist halt was, wo man sagen muss, dieses Spiel steht halt vielleicht wirklich so ein bisschen von der Regular Season abgekappt. Klar, die Umstände und die Titans und ihr Art zu spielen an sich, aber sie haben ja auch durchaus erfolgreich Passing Game betrieben in der Regular Season. Es war
Ja.
irgendwie alles weird an dem Spiel und ja, das Ergebnis dann dementsprechend überraschend.
Aber ich fand es einen interessanten Gameplan von Titans.
Ja.
Einfach zu sagen, komm, fuck it. Denn ich meine,
Musst du wahrscheinlich auch machen, um so ein Spiel zu
Lauf,
gewinnen.
lauf halt einfach. Ich meine, das ist, muss man tatsächlich sagen, es ist in der Umsetzung sehr schwach, weil wenn du so viel und so erfolgreich läufst, kannst du nicht mit 72 Yards Passing aus dem Game gehen, wenn es ein knappes Game ist. Du musst da Play-Action nutzen. Du musst die erfolgreich nutzen können, weil wenn du das bei so einem Rush-Game nicht auf die Kette kriegst, dann hast du ja eigentlich ernsthafte Probleme. Was jetzt aber auch nicht mit der Regular Season zum Ende der Saison hinkommt, weil Passing-Game-technisch waren ja ziemlich gut unterwegs. Und vielleicht fällt das so unter die Kategorie, okay, dann muss er halt irgendwie verschiedene Wege finden zu gewinnen. Ja, und das ist definitiv mal ein anderer. Und sehr mutig auch zu sagen, komm, fuck it, ey. Henry macht das. Aber ganz im Ernst, der Kerl ist halt auch einfach so ein Monster,
No.
wo du dir denkst, okay, du weißt, so nach dem, so ein bisschen Marshawn Lynch sei, du weißt, der läuft, aber was willst du tun? Der
Ja.
Kerl ist halt einfach doppelt so groß wie deine Secondary. Wenn du noch eine ordentliche O-Line hast, ich meine, der nimmt sogar D-Liner gefühlt auseinander.
Ja.
Es ist eine Dampfwalze und ist krass. Also definitiv auch Derrick Henry für mich der unterm Strich doch der Spieler der Playoffs bisher.
Nach einer Woche. Ja,
Ja, der Woche zumindest.
was bleibt von dem Spiel ist, das finde ich auch manchmal ein bisschen schade. Also gerade auch wenn ich habe jetzt ein paar Podcasts gehört zu und auch viel gelesen zu den Spielen. Was bleibt ist halt wenig Titans und wenig Lob dafür. Und auch, ich meine, wir machen jetzt dasselbe, aber ja, es geht halt um das Ende einer Ära und vor allem um eine Person und zwar Tom Brady, der sich heute auch bei Instagram das erste Mal ja, ausführlicher geäußert hat. Pressekonferenz war jetzt nicht so aussagekräftig. Robert Kraft selber will, dass er ein Patriot bleibt oder retired. Zum Thema Ende der Ära. McDaniels sieht jetzt vielleicht nicht so aus, dass er weg ist. Wie gesagt, den Browns hat er abgesagt, wird wahrscheinlich zurückkommen. Tom Brady, was glaubst du? Nächstes Jahr Patriots oder woanders? Ist sicherlich ein
Ich
Thema,
glaube nächstes Jahr Patriots.
was wir intensiver in der Offseason besprechen nochmal.
Aber ich glaube nächstes Jahr Patriots.
Ich finde halt diese Chargers-Option, da passt halt so viel zusammen. Sagen ja alle von wegen, ja, Chargers mit dem neuen Stadion und Markt und Probleme, Tickets zu verkaufen, Posterboy Need. Und Brady hält sich halt alles offen, ist das erste Mal in seinem Leben wirklich selbstbestimmt, wie es jetzt weitergeht. Es ist eine interessante Option. Raiders und Colts wurden auch noch genannt, oder habe ich zumindest gehört. Für mich ist es auch, wie du schon sagtest, eher Patriots.
Ja.
Dagegen spricht halt auch, Brady hätte ja auch mal gerne oder lässt ja mal gerne die OTAs ausfallen, ne? Das
Jo.
wäre bei einem Wechsel absolut nicht möglich. Der Cap-Hit, das Team muss halt auch dementsprechend Geld zur Verfügung haben. Seine Familie, was halt auch nochmal so ein Ding, ich meine, die wollen allgemein nicht, dass er Football spielt, Fußball spielt. Oder Gisela hat sich da ja mehrmals schon zu geäußert. Dann zu sagen, okay, wir wechseln jetzt nochmal, klar, LA, da sind wir wieder bei den Chargers, auch irgendwie ein ganz nettes Pflaster für eine Familie oder Brady. Aber ja, man kann es sich aktuell nicht vorstellen. Ich bin gespannt, wann da richtig Bewegung reinkommt dieses Jahr. Ob das wirklich dann um die Free Agency sein wird oder ob das vorher schon alles in trockenen Tüchern ist. Aber Stand jetzt bin ich auch eher auf dem, ich glaube, Patriots.
Ja, denke ich, auch ist für alle am einfachsten.
Ja. Und wie gesagt, lass uns gar nicht so viel darüber reden. Lass uns eher die Titans und deren Leistungen da in den Vordergrund stellen. Da muss auf jeden Fall gerade was passtechnisch, was Passing Game angeht, eine Schippe draufgelegt werden. Was mich extrem überrascht hat, was wir auch in der Vorschau gesprochen haben, war deren Defense, die nicht so gut war wie gewohnt über die letzten Jahre, aber die diese Woche auf jeden Fall am Start war.
Ja.
Ganz klar sagen, auch mit dem Pick 6 beendet das Spiel.
Absolut. Ja, gut. Aber das brauchst du halt auf einem wahrscheinlich noch höheren Niveau, um gegen die Ravens fortreißen
Ja.
zu können. Hundertprozentig.
Glaube ich auch. Obwohl viele sagen, zumindest das, was ich wahrgenommen habe, von den Außenseitern, die wir aktuell haben, sehen viele die Titans als mit wahrscheinlichste, auch wenn die
Ja,
Quoten das nicht sagen, aber die sehen die Titans als wahrscheinlichste Option an.
sehe ich aber genauso.
Echt?
Ja, also
Boah.
also jetzt ist halt die Frage, okay, wer ist Außenseiter? Außenseiter, wenn wir jetzt mal wirklich gucken, also
Texans.
Texans sind Außenseiter, Seahawks sind eigentlich auch Außenseiter.
Naja.
Und ja, jetzt kann man theoretisch
Die Vikings sind auch
die
Außenseiter. Simon,
Vikings.
die Vikings sind Außenseiter. Die Vikings sind Außenseiter. Die
Die Packers
49ers
eigentlich
sind
auch.
die Packers.
Ja.
Ich, nein. Also
Ich
ich
sehe
würde
keinen
Seahawks,
tatsächlichen Unterschied
Vikings.
zwischen Vikings und Packers.
Die Packers sehe ich doch eher als Favorit vor den Seahawks
Nein.
an. Homefield.
Also man muss eigentlich so drei Gruppen bilden und ich möchte eigentlich Packers und Vikings da in eine Gruppe packen, nämlich in der Mitte. Dann hast du unten die Texans, die Seahawks und die, was hat man gerade gesagt, die Titans. Und oben haben wir halt die Chiefs, Ravens, 49ers.
Okay. Ja, gut, so kann man das ganz
Weil
gut einteilen.
ich möchte die Packers, eigentlich möchte ich die Packers nicht zwangsläufig in die Schublade mit Chiefs, Ravens und 49ers aktuell tun. Und die Vikings sehe ich eigentlich als ein stärkeres Team als die Titans. Und würde ich eigentlich auch nicht in der Kategorie sehen. Aber die Titans sind definitiv die stärksten im Vergleich zu Seahawks und Texans. Denke ich schon.
Okay.
Vom Talent. Wie gesagt, Playoff-technisch würde ich das nicht sagen, weil da sind die Seahawks. Kannst die Seahawks nicht darunter nehmen. Weil es halt ein Playoff-erfahrenes Team ist, was die Titans halt nicht sind.
Aber war schon mit die größte Überraschung. Was war größte Überraschung? Fandst du der Vikings-Sieg oder der Titans-Sieg?
Der Vikings-Sieg.
Der Vikings-Sieg habe ich auch, da habe ich noch so die Überraschung des Wochenendes geschehen, jetzt gerade drüber nachgedacht, dachte mir so, ja, okay, eigentlich Titans auch schon irgendwie überraschend, aber ja, wir haben drüber gerechnet, oder drüber gesprochen, dass es eine Möglichkeit besteht. Da hatten wir die Möglichkeit nicht. Also haben wir beide nicht gesehen. Wir haben beide von ein knappes Game erwartet, dementsprechend auch unsere Wette der Woche so gestaltet und auch gewonnen. Aber ja, Rudolph, erster Drive in der Overtime. Nach dem Pass von auf Thielen an die Yardline. Ja, kein Review im Endeffekt durch das Schubsen. Erstmal dazu irgendwelche Ja, Einwände, dass sie das
Nein.
fand ich auch. Also es ist alles in Ordnung gewesen. Und ja, es ist halt jedes Mal irgendwie ärgerlich. Gleiche in dem Overtime-Game bei Bills Texans, klar, da haben beide den Ball bekommen. Aber dass einfach beide nicht den Ball bekommen, finde ich immer noch extrem fragwürdig. Ich meine, wir sprechen da jedes Jahr drüber, wenn wir ein knappes Game oder ein Game haben in der Regular Season, was irgendwelche Auswirkungen hat auf die Postseason und wenn es dann in der Postseason passiert. Ich bin, also das College-System hat ja echt seine Vor- und Nachteile. Es ist halt so ein bisschen Elfmeterschießen-mäßig. Ich fand die, habe ich in meinem Broncos-Podcast, meinem Standard-Broncos-Podcast, diese Woche gehört. Andrew Mason hat da den Vorschlag gemacht, er würde sagen, beide kriegen einmal den Ball, 15 Minuten lang, also safe, ne? Dann wird gescored. Wenn nicht, dann halt nicht. Und wenn nach 15 Minuten keine Entscheidung getroffen wird, oder keine Entscheidung erspielt wurde, dann geht man über zur 20-Yard-Linie. Ich glaube, 20 ist es im College, oder? Ist weiter weg, kann auch 30 sein. Und ja, spielt von da aus dann so Elfmeterschießen-mäßig das aus. Weil klar, du kannst nicht gerade in der NFL mit den, ja, mit den Möglichkeiten, die die haben, an der 20-Yard-Linie zu sagen, okay, du machst vier Shots in die Endzone, einer wird schon reingehen irgendwie. Wenn du das nur machst, 25-Yard-Linie ist es übrigens, dann hast du halt, ja, mehr oder weniger ein Scheibenschießen, so. Das wird schon so passieren und dann machst du das halt dauerhaft. Wie gesagt, diese 15 Minuten am Anfang, um das vielleicht zu größten Teilen zu vermeiden. Und dann ist es wie beim Fußball, wo du dann irgendwann ins, in Anführungszeichen, Elfmeterschießen gehst. Also es würde mir definitiv besser gefallen als dieses, okay, verlierst den Toss und wenn Cousins einen guten Ball wirft, dann ist es vorbei.
Ja, denke ich auch. Ich würde es aber gar nicht so kompliziert machen. Ich würde sagen, ey, 15 Minuten, zwei Timeouts, also so wie es ist. Einer kriegt den Ball, scored einen Touchdown, kriegt der andere trotzdem noch einmal den Ball, macht dann nichts, ist vorbei oder ein Field Goal. Oder wer macht keinen Field Goal, keiner
Ja,
macht einen Field Goal, aber egal.
du musst halt die Möglichkeit haben, das geht ja dann halt weiter, ne? Also, wenn nach 15 Minuten unentschieden ist, dann
Ja,
fährt ja wieder
wenn
neu
nach
los.
15
Da könnte man
Minuten.
Sudden Death machen.
Wenn nach 15 Minuten unend, ich meine, du machst trotzdem einen Cointoss und einer kriegt den Ball. Und wenn nach 15 Minuten vorbei ist, dann geht es da weiter, wo es auf, und es ist immer noch unentschieden. Dann kriegt das Team, was den Cointoss bekommen hat, den Ball.
Ja, ein bisschen wieder bei der gleichen Situation. Nur halt, dass du vorher die Möglichkeit hattest.
Ja, aber dann ist over. Also dann, wenn die dann Touchdown machen, nee, wenn die dann einen Score machen, würde ich sagen, ist vorbei.
Okay. Ich würde halt einfach sagen, der nach Ablauf der 15 Minuten den Ball hatte, also das Timing irgendwie richtig gemanagt hat, der kriegt dann ab dann ist Sudden Death und der kriegt dann oder hat dann den Ball und kann dann mit dem machen, was er will.
Oder einfach ein Coin-Flip.
Ja, oder so.
Direkt. Vorm Game.
Ja.
Super Bowl Coin-Flip. That will win.
Genau, wie das sonst immer so war. Wir müssen
Ja, es
natürlich.
ist auf jeden Fall so, ist es auf jeden Fall behindert. Da haben wir letztes Jahr schon drüber gesprochen. Und ist, jedes Mal ist es das Gleiche, weil Scheiße.
Wenn wir natürlich herausstellen müssen für das Spiel, ich hatte den Tweet schon fertig, so der erste oder der erste Star der allerersten Cover2-Podcast Wildcard Game Folge, 3 Jahre oder 2 Jahre später, tritt er wieder hervor. Taysom Hill, unfassbares Spiel. Alles gemacht. Aber ja, Cousins, das erste Mal in seinem Leben richtig Klatsch gewesen. Gewinnt ein Night Game vor dem großen Publikum von Amerika. Und die Saints verlieren wieder auf unglückliche Weise. Ein Spiel, was sie wirklich gewinnen hätten können. Durchaus.
Ja,
Mein
klar.
Mist, Field Goal etc. Chancen über Chancen gehabt, dann auch noch in der Regular Time. Auch da wieder für mich die Front der Vikings extrem impressive. Also muss ich ganz klar sagen, das, was die mit der O-Line angestellt haben, ich habe dich ja noch gefragt, von wegen Armstead etc. wieder da, waren ja auch am Start. Eventuell nicht ganz
Hatten early
fit.
Probleme.
Ja, also das, was Hunter und boah, Wahnsinn. Also, wie die mit Breeze da gespielt haben, echt stark. Im Endeffekt für das Spiel dann der MVP meiner Meinung nach Cook, der es dann irgendwie rausreißt, auch mit einem starken Game. Klar, Cousins hat am Ende das Spiel, aber Cook hält sie dann nach der, ja, hält sie irgendwie nach dieser auch grausamen zweiten Halbzeit, was auch irgendwie so ein Thema ist dieses Wochenende, ne? Also so ein bisschen die Switches. Auch hier wieder die Vikings, erste Halbzeit überragend, zweite Halbzeit nur Saints. Und ja, ein Punkt, den ich mir noch hier zum Schluss habe, das Game, das Zeitmanagement von Peyton am Ende. Eigentlich halt mega viel von Peyton,
ja, ja,
Riesenfan, aber also absolut unverständlich.
Der One-Off.
Übrigens haben wir gerade vergessen, der Rabel-Move mit der Zeit, auch überragend. Ja. Er hat Belichick out Belichicked. In dem Spiel. Was für in dem Patriots Titan-Spiel. Aber ja, was sagst du, Peyton? Also, Misskommunikation, Pech, was?
I don't know, ist ja so ein ähnliches Ding wie Seahawks gegen 49ers vor letzte Woche. Auch so ein Brainlag-Ding, was dir nicht passieren darf. Du kriegst so ja locker zwei Shots in die Endzone.
Ja.
Kannst du tryen.
Und dann hast du Michael Thomas, Jared Cook, Alvin Kamara und Drew Brees. So. Tyson Hill nicht zu vergessen.
Ja, eben, mach einen Tyson Hill-Play.
Ja. Echt schade. Also die Saints, ich hätte sie ihnen echt gegönnt.
Ja, definitiv. Also, das ist echt brutal. Machen gut was durch in letzter Zeit. Aber Brees hatte auch keinen, also Brees war auch nicht in einer entsprechenden ich weiß nicht mal als Brees. Ich meine, Brees ist akkurat wie immer, aber
war nicht das Zeit war bekommen, nicht, die er sonst
war, hatte. Auch. War nicht gut genug.
Ja, übrigens sehr geiler Verlierer, muss man ihm sehr hoch anrechnen. Also sein Charakter ist sowieso umstritten, aber wie er da übers Feld geht, am Smilen unfassbar, dann halt mit Cousins redet. Gibt solche und solche Verlierer und wie gesagt, sowas finde ich auch mal wichtig dann zu erwähnen.
Absolut.
Eins haben wir noch, ne? Seahawks Eagles.
Seahawks Eagles.
Passt zur Eagles-Saison, wenn man so möchte.
Da sind Verlierer 5 und 6 dann.
Warte mal, wen hatten wir denn jetzt bisher? Wir haben Verlierer.
Texans, Bills.
Ja, beide. Patriots. Ja,
Saints logischerweise.
Saints.
Patriots. Und jetzt die beiden.
Ah, okay.
6 Verlierer. Weil das sieht ganz, ganz übel aus für die Seahawks.
Sagst du?
Ja, die haben kein Rush-Game.
Die haben Marshall Lynch, der 7 Yards Rush. Waren es wirklich nur 7?
Ja.
Wow. Aber ein Touchdown.
Ja.
Aber man hat ihm angemerkt, dass das auf jeden Fall nicht mehr als, keine Ahnung,
ich meine, jetzt spielen sie gegen die Eagles-Front, die halt einfach ultra krank ist.
Packers.
Ich meine,
hast du gegen die, meinst du? Die Eagles-Front
gespielt, was wir auch vorher schon gesagt haben. Ich meine, Top-Rush-Defense gegen die Backup-Running-Backs da. Dass das so krass endet, hätte ich nicht mit gerechnet. Ich meine, die Running-Backs haben 19 Yards combined.
Das ist unfassbar.
Russell Wilson hat zweimal so viel.
11 Carries für 12 Yards, 6 Carries für 7 Yards.
Und das Game reißt halt Wilson raus, komplett ohne Rushing Game, was so gegen die Packers halt aber nicht machbar sein wird.
Ja. Ja, bin ich bei dir. Also,
dafür ist die Secondary der Packers ein gutes Stück besser.
Knackpunkt ist halt Clowney gegen Wentz, ne? Der soll dann raus. Peterson sagt, alles in Ordnung. Also auch da. Wenn ich gerade Brees schon rausgestellt habe, Russell Wilson, erste Frage oder erster Gang aufs Feld nach dem Spiel zu Doug Peterson und hat gefragt, wie es Wentz geht. Auch da Hut ab vor dem Sportsmanship. Lässt sich wahrscheinlich als Sieger dann noch mal etwas einfacher machen, aber soll das nicht schmälern. Die Refs haben dazu gesagt, sie haben ihn als Runner gesehen und das war auch kein Foul. Okay, lassen wir mal so stehen. Erster dieses Spiels, DK Metcalf sammelt Russell Wilson. Wilson natürlich, denn All-Time-Rookie-Performance, was Seahawks angeht, beziehungsweise Franchise-Record für die Seahawks hinlegt. 160 Yards in den Playoffs. Noch keinen Wide Receiver geschafft. Seattle mit einem Season-High Sack-Stat, 7 Stück geholt. Also da auch die Defense, die arg gescholten ist. Bobby Wagner danach auch gesagt, so ja, wir haben uns vorgenommen, jetzt müssen auch wir mal ein bisschen was reißen. Haben Wort gehalten.
12,5 Tackles verlosse.
Ja. Josh McCown war echt solid dafür, hat danach auch eine sehr schöne emotionale Pressekonferenz gegeben. Und ja, das Spiel, er war auch richtig am Suffern, hat man ihm angemerkt, meiner Meinung nach, obwohl er noch relativ ordentlich performt hat. Ja, es war, im Endeffekt war es knapp, aber, also innerhalb von einem Score, aber
irgendwie auch nicht so wirklich.
Wenn man mir die Umstände vorher gesagt hätte, dann hätte ich gesagt, das wird ein Abstand, Punkte, Wind, keine Ahnung, 25 Stück oder so, ohne Wentz und halt der Verfassung, wo das Eagles-Team jetzt war und mit der Vorgeschichte, wo wir auch intensiv drüber gesprochen haben. Ja, die Seahawks kommen weiter und ja, jetzt sagst du schon, Packers warten. Packers
wird hart.
Härter, auf jeden Fall. Haben wir noch was zu dem Wochenende, sonst können wir direkt ohne Barriere umsteigen in die Previews für nächste Woche.
Ja.
Also wenn die Qualität so bleibt, dann finde ich gut. Wie gesagt, ich fand die Games gar nicht so verkehrt.
Ich hätte gerne ein langweiliges Game 1 nächste Woche.
Ja, Titans Ravens wird bestimmt eindeutig.
Nee, Minnesota San Francisco, bitte. Nee, damit können wir eigentlich auch anfangen. Dann sind wir wieder im chronologischen Ablauf.
Ja, die sind diese Woche komplett gemixt, ne? Muss man eben gucken. Was haben wir denn hier? 49ers früh am früh, 10.35 Uhr.
Samstag.
Gut, 10.35 Uhr, früh ist gut, ne?
Ja, aber sonst.
Ist ein Samstag.
Finde ich gut.
49ers Favorit, 7 Punkten.
Mhm.
Okay.
Was lasst du?
Nee, nur weil du die Vikings als nicht so. Du hast ja gerade gesagt, die wären nicht so Underdog-mäßig. 7 Punkte finde ich schon.
Ja, stabil. Aber es ist halt Las Vegas, die haben sowieso keine Ahnung.
Ja, dann hau mal raus. Vikings, 49ers.
Verletzungstechnisch. 49ers hat es schon gesagt, die Ford sieht gut aus. Mhm. K1 muss man mal abwarten. Trainiert. Der Jacquizz Guitart sieht gut aus. Der wesentlichste Faktor finde ich aber, also die Ford ist, glaube ich, der wesentlichste Faktor, aber danach finde ich tatsächlich Mike Pearson.
Okay.
Ob er fit sein wird. Ich hoffe stark, weil seitdem er weg ist, haben wir gut Probleme inside in der O-Line. Er hat eine krasse Saison gespielt und ist damit dabei zum Pfeiler geworden. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Faktor, der vielleicht auch entsprechende Entlastung gibt gegen den Pass-Rush der Vikings. Was wahrscheinlich der entscheidende, der Passrush an sich auf beiden Seiten wird der entscheidende Faktor sein. Die D-Lines. Kannst du sagen, das ist easy, D-Lines ist immer der entscheidende Faktor. ich glaube hier tatsächlich, weil hier viele Punkte von abhängen. Passrush der 49ers gegen Kirk Cousins. Ich meine, das ist der Way to Win, Kirk Cousins irgendwo ein bisschen anfällig zu machen. Dann haben sie da sehr gute Chancen. Und auf Seiten der Vikings natürlich das Thema Turnover-Potenzial. Weil das eigentlich kann man es fast runterbrechen, indem man sagt, wenn die 49ers keine Turnovers machen, gewinnen die das Game.
Wenn sie keine selber machen. Ja, okay.
Keine selber verlieren. Weil dafür sind sie, glaube ich, gut genug. Und das ist eigentlich immer so das wesentliche Problem gewesen, weswegen sie mal ein Game verlieren, Turnovers. Und oder Garoppolo nicht. Das geschieht halt entsprechend dadurch, wenn Garoppolo den Ball wieder zu lange hält, Passwash durchkommt und das dürfte jetzt vielleicht auch nicht allzu lange dauern gegen Hunter und Griffin. Und er den Ball dann fummelt oder inaccurate wirft, Interception. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Part dieses Games, auf das beachten müssen. Ja, zweitwichtigster Faktor für die Vikings, wirklich um einen Win zu holen, ist Dalvin Cook. braucht ein gutes Game, ähnlich wie gegen die Saints. Vielleicht noch einen Tacken besser. Und ich glaube, das ist möglich, weil die 49ers haben nicht die allerbeste Rush-Defense. Ja, sind 17. oder irgendwie sowas. Also relativ mittelmäßig, was jetzt nicht brutal schlecht ist, aber da haben sie schon mal hier und da ein bisschen was zugelassen. Und ja, der Rest, das sind eigentlich schon die beiden Punkte, auf die es wirklich legen würde. Seitens der 49ers, wie gesagt, Kirk Cousins unter Druck bringen, keine solchen Deep Passes zulassen, wie es die Saints gemacht haben, auf Thielen. Wird auch ein ganz wesentlicher Faktor sein. Ja, und das is ist es eigentlich schon. Wie gesagt, ich sehe die 49ers als Favoriten. Wenn du die plus 3 nimmst für Homefield, plus 7,5 ist es, glaube ich. Ne?
Ja, bei uns ist es plus 7,5, in Vegas ist es plus 7.
Ist vielleicht ein Punkt zu viel. Punkt anderthalb.
Okay.
Persönliche Meinung.
Na
Auch vor
gut.
dem Hintergrund, dass die 49ers in den letzten x Wochen immer noch knapp gewonnen haben oder verloren.
Ja, hat auf jeden Fall seinen Reiz, das Spiel. Ganz ehrlich. Also, wie du schon sagtest, auch gerade, ich glaube, Titans, also Titans, Vikings Plan wird halt auch sein, über das Run-Game zu kommen. Ich sehe auch Garoppolo als mit den Key-Faktor an bei den 49ers, ob es möglich ist, halt keine Turnover zu machen und Punkte zu erzielen. Weil Defense war auch stark gegen Breeze. Oder auch Secondary, Sendejo und Smith, sehr gutes Spiel gehabt. Von daher
Ja.
muss man da sicherlich aus 49ers-Sicht aufpassen. Ja, Titans Ravens. Injury-technisch sieht es aktuell so aus, also bei den Titans, Jaylen Brown und Nate Davis, die beide gestern, genau, gestern war Dienstag, nicht gepracticed haben, Adam Humphries und Dory Jackson ebenso nicht. Dazu waren Limited Cody Hollister und Dion Lewis und Cleve Raymond war full, der also nach Concussion wieder zurück ist. Bei den Ravens, was viel interessanter ist, Parker Ehinger, der übrigens nicht Patrick heißt und wirklich ohne L geschrieben wird, hat offensichtlich nicht gepracticed und ist dann mittlerweile auch auf IR. Interessant, Mark Ingram. Und auch nicht unwesentlich, auch nicht gepracticed. Bin gespannt, wie das heute aussieht. Dazu noch nichts gehört. Wir haben Jimmy Smith und Earl Thomas, die auch beide nicht gepracticed haben, was aber nicht injury-related war. Also da kann man aufatmen, beziehungsweise wenn man auf den, ja, Injury Report guckt, erstmal stutzen und dann sagen, okay, alles gut. Mark Andrews, auch nicht ganz unwesentlich, war limited und von daher denke ich mal, dass man da auch positiv, ja, in die Zukunft gucken kann. Wie gesagt, Ingram sollte Faktor werden. Gerade, wir haben drüber gesprochen, die Titans letzte Woche auch, die sind schlechter gegen den Pass, also klar, Chance für Lamar Jackson, da was zu reißen. Allgemein die Run-Verteidigung 12 beste gewesen, also in der Regular Season und jetzt halt auch gegen die Patriots das relativ gut im Griff gehabt. Es ist nochmal komplett anderes Unterfangen gegen die Ravens. Das haben wir so oft gesagt, die Saison, die halt einfach die Rush-Offense dieses Jahr haben, die innovative Rush-Offense haben und die sich sicherlich noch was aufgehoben haben für die Playoffs. Also gerade da Rush Game, Ravens sicherlich ein Key da zu gewinnen. Deswegen auch die Importance von Mark Ingram. Obwohl ich da auch Gus Edwards in einem Game zumindest zutrauen würde, was zu reißen. Wir haben, ja, wo kannst du die Ravens Defense angreifen? Wenn man auf die Saison guckt, extrem starke Turnover Difference von plus 10. Dritter in Points per Game zugelassen, vierter in Yards per Game zugelassen. Es gibt wenig. Ganz ehrlich, klar, Ausfall von Earl Thomas, also ist sicherlich Titans-Fans, die drauf geguckt haben, oh, Earl Thomas kann nicht spielen, Jimmy Smith auch nicht. Okay, doch nicht. Es wird extrem schwierig und es muss meiner Meinung nach ein Derrick Henry Ryan Tannehill Game werden, wo beide auf dem Niveau performen, auf dem Henry die vergangene Woche performt hat. Es muss Offense-Tech, also es kann nur über die Offense gehen, weil Defense-Battle verlieren sie. bin ich mir relativ sicher. Auch gerade gegen Tennell, der ja jetzt nicht komplett Turnover unanfällig ist, zumindest wenn man mal die Saison vielleicht ein bisschen ausklammert. Die Stage, klar, hat ihm jetzt nicht so viel ausgemacht in Foxborough. Die Runden werden immer größer, also die Stage wird immer größer. Und ja, ich bin sehr gespannt, ob die Titans noch ein Upset planen können. Wie gesagt, viele sehen sie als eine der Teams an, die das möglich machen könnten. Ich habe mich mit dem Spiel beschäftigt und sehe es aktuell nicht. Aber das haben wir letzte Woche auch über die Titans gesagt, über die Saints gesagt. Wer weiß. Sollte Ingram ausfallen, es würde ihnen schaden, aber nicht so, dass es sich irgendwie switchen würde. Also hier ist die Line aktuell bei 10. Das wäre meiner Meinung nach nicht mal ein Punkt wert. Also ich würde die vielleicht auf 9,5 kürzen. Wie gesagt, ich erwarte von den Ravens im ersten Playoff-Game Statement von dieser Saison und eine dementsprechende Leistung, die ja dann die Chiefs vermutlich im AFC-Championship-Game ja schon mal voraussichtlich das Fürchten lehren soll. Soll ich weitergehen oder willst du noch was hinzufügen zu Ravens?
Ja, Titans? Also ich find's halt.
Also du warst ja eher Titans auch pro, ne? Also
nein, Chance. Nicht gegen die Ravens.
Okay.
Nee, weil ich find halt, die Ravens haben keine Schwachstelle.
Nee, deren Defense gefangen hat und die beste mittlerweile ist in der Liga, ist er witzlos.
Das ist beste Offense, beste Defense, also gefühlt keine Lücken, jetzt nicht irgendwie besondere Schwachheiten im Rush-Game, so wie es bei den 49ers ist. Im Jahr zugelassen sind beide, glaube ich, Top 5, ob Passing oder Rushing, gute Turnover-Difference, richtig gute, eine krasse Offense, Rushing, was nicht zu stoppen ist. Dann würde ich sagen, oh, die können ja nur rushen. Ja, könnten.
Wie oft du mir geschrieben hast bei dem Spiel gegen die 49ers in der ersten Halbzeit, du kannst einfach nichts tun.
Ja.
Du bringst Defense-Koordinatoren an den Rand der Verzweiflung, weil du hast immer die Option Lamar, du hast die Option Ingram, du hast die Option Pass, wo du ja auch mit Snead und Hollywood Brown und Mark Andrews Ziele hast, die jetzt nicht ganz so schlecht sind. Klar, keine Top-Top-Tier, aber können auch einen Ball fangen und laufen, vor allem schnell, vor allem Hollywood. Mhm. So. Das ist schon stark.
Ja, es ist scary. Immer noch.
Ja, ich glaube, ich bin direkt nochmal dran, ne? Weil die sind ja direkt hintereinander, zeitlich gesehen.
Das ist richtig.
Und ja, injury-technisch bei Texans Chiefs folgendermaßen. Wir haben Will Fuller, questionable, aber sieht gut aus. Jonathan Joseph, extrem wichtiger Faktor. Auch questionable aktuell. Und John Akins, Tight End, jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig. Auch questionable aktuell. Out und definitiv raus, Deshaun Gibson, Titus Howard, Sinew, Osemele und Lamar Miller. Ist auch schon länger. Weiß nicht, warum die hier immer noch draufstehen. Bei den Chiefs sieht ein bisschen anders aus. Da haben wir ja auch ein paar, die questionable sind. Und zwar Maurice Claiborne, Cornerback. Andrew Wiley, O-Liner. Shaver Williams, Defense Lineman. Juan Thornhill, der nach seiner Verletzung natürlich auch jetzt out ist, was ja eine Schwächung ist für diese Defense. Also da wurde denen auf jeden Fall nochmal ein dicker Zahn gezogen, muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn wir jetzt mal auf die Stärke der Chiefs kommen in der Defense, dann ist auch das die Turnover-Gefahr, die Defense ausstrahlt, plus 8, also ähnlich gut wie die Ravens. 7. in Points per Game Allowed, also man lässt vielleicht was zu, 17. in Yards per Game Allowed, aber man hat eine ja, stabile oder man hat Möglichkeiten, Punkte klein zu halten. Deutlich besser gegen den Pass als gegen den Run und dann sind wir auch schon bei dem mehr oder weniger Key Matchup, was die Texans verlieren, weil die Schwachstelle, den Run der Chiefs auszunutzen, was sich zwar auch schon verbessert hat, aber immer noch eine Schwachstelle ist. Das ist halt was man in der Saison ab und zu gesehen hat, was meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit wäre, für die Texans da was zu reißen, was jetzt aber in dem letzten Spiel überhaupt nicht zu tragen gekommen ist. Da hat man sich halt voll auf Watson verlassen müssen und wenn das wieder so kommt, dann wirst du den Shootout zwangsläufig verlieren. Man sagt zwar immer, man muss mit Kansas City in den Shootout gehen, klar, mit Will Fuller und Hopkins ist das sicherlich möglich, Du musst nur halt dann den Ticken defense-technisch besser sein und das werden sie nicht. Und da bin ich mir auch relativ sicher aktuell, die Offense der Chiefs ist zu gut, um da was anbrennen zu lassen. Homefield sehe ich jetzt da gar nicht als so einen großen Faktor an. Wie gesagt, Chiefs auch eins ihrer wenigen Games dieses Jahr, was sie verloren haben. 31-24 sogar, nur 24 Punkte erzielt. Das war genau ein Game, bevor Holmes sich verletzt hat, wo er aber auch schon angeschlagen war, wo viele ja noch drüber gesprochen haben. Also das würde ich auch auf jeden Fall nicht auf die Goldwaage legen, das Houston-Game, was passiert ist dieses Jahr. Von daher für mich da auch die Chiefs alleine durch den Faktor Shootout-Vorteil und mangelndes Run-Game der Texans hat da ganz klar Favorit. Und für die Texans, wie gesagt, wäre für mich wäre Key, Carlos Hyde irgendwie ans Laufen zu kriegen, da irgendwie es möglich zu machen, dass er eine Derrick Henry-Performance raushaut und dann hat man eine Chance, weil dann nimmt man den Chiefs Zeit, dann nimmt man vielleicht Punkte, die Chiefs relativ schnell erzielen könnten. Und dann hat man die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Also ich gehe da auch von aus, dass einige Punkte fallen werden in dem Spiel. Es wird jetzt kein Low-Scoring-Spiel sein und die Chiefs werden das gewinnen.
Ja,
das hilft cool. Also Favoriten, die Chiefs, auch bei 10, also gleich mit Baltimore aktuell gerankt.
Der Einzige, wo sie auf einem Niveau vielleicht, wo man sie ansatzweise auf einem Niveau sehen kann, auch wenn das schon hart ist, ist im Rush, in der Rush-Offense.
Wen sagst du? Achso, beide. Wo du vergleichbar, ja klar.
Der Rest ist eigentlich ein Vorteil für die Chiefs und teilweise deutlich.
Ja. Das Problem ist halt, dass die Chiefs das nicht brauchen, das Rush-Game. Mhm. Und die Texans, die bräuchten es in diesem Spiel.
Mhm.
Ja. Gut, gut. Dann zum Abschluss. Seahawks gegen Packers.
Seahawks Packers. Ja. Ich muss es zwangsläufig irgendwo mit dem Eagles-Game vergleichen. Und ich glaube, die Packers können das Run-Game der Seahawks ähnlich im Griff haben wie die Eagles. Und dann wird Wilson halt einfach mehr Probleme haben mit der Packers-Defense, als er mit der Eagles-Secondary hatte.
Ja.
Eben. Und das ist der wesentliche Punkt da tatsächlich. Für die Seahawks muss alles zusammenkommen, damit die eine Chance haben. Die müssen auf jeden Fall ihr Run-Game going kriegen. Also darum führt kein Weg herum. So wie gegen die Eagles sind sie raus, safe. Wo ich so einen kleinen Lichtblick sehe, ist, dass sich die Packers vielleicht nach dem Game mit DK Metcalf vielleicht zu sehr umorientieren auf DK, was auch die Targets angeht, und Lockett einen dicken Tag haben kann.
Ja.
Das müssen die Seahawks in einer gewissen Weise, glaube ich, ausreizen, ausspielen, die beiden Karten, die sie dahingehend nämlich einfach haben. Auch hier müssen sie, glaube ich, Wilson wieder aktiv mit ins Running Game einbeziehen. Jetzt nicht die Ravens Offense nachempfinden, aber auch wirklich damit planen. Ein paar Design-to-Runs oder sowas einbauen, sowas in die Richtung, um irgendwie unpredictable zu bleiben. Auf Defense-Seite auch hier wirklich relevant, einen Pass-Rush zu etablieren. Auf einem Niveau, wie sie es gegen die Eagles geschafft haben, wird es nicht klappen. Sie dürfen jetzt nicht wieder zurückfallen in alte Muster, was das angeht. Also sie müssen darauf aufbauen, was sie jetzt wirklich richtig gut gemacht haben gegen die Eagles. Und die Punkte müssen tatsächlich alle zusammenkommen, damit da eine Chance steht. Bei den Packers ist es dadurch einfacher. Das One-Game der Seahawks zu killen, das ist in Anführungsstrichen nicht allzu schwierig oder sollte nicht allzu schwierig sein. Da müssen sie das auf der eigenen Seite hinkriegen, ordentlich zu runnen, und brauchen Aaron Jones Day. Und dann war es das schon fast. weil dass die beiden Smiths wieder einen guten Pass-Rush bringen werden auf Russell Wilson, bin ich von überzeugt, dass der unter Pressure ist. Ist die Frage, inwiefern der Pressure sich dann tatsächlich auch auszahlt oder Russell Wilson halt wieder Russell Wilson Dinge tut. Dann ist es halt neu interessant, wie sie mit DK und Lockett umgehen. Auf der Defense-Seite. Aber anders als die Seahawks glaube ich nicht, dass die Packers da alles unter Kontrolle kriegen müssen, um das Ding zu gewinnen. Da reichen vielleicht schon von den vier Dingern, die ich jetzt genannt hatte, reichen vielleicht zwei oder drei.
Ich habe
Und
noch
das
einen.
scheint sehr machbar.
Ja, ich habe noch einen Punkt. Wenn ich dir sage, dass Start erstes Quarter wir minus 7 Grad haben in Lambeau, gefühlt, warte, gefühlt minus 10 und Anfang viertes Quarter,
Celsius.
ja, Celsius, gefühlt minus 13 Anfang viertes Quarter haben. Oder zumindest so die Vorhersage ist. Soll zwar cloudy sein, es wird über Schnee spekuliert, steht jetzt hier in meinem für Wetten konzipiertes Wettertool nicht dabei. Also aktuell nur 2% Wahrscheinlichkeit, hohe Luftfeuchtigkeit. Aber auch das eher so ein Fakt, wo man sagen könnte, dass es eher Run-Game-freundlich ist und da sind die Seahawks halt eher auf dem verlorenen Posten, meiner
Ja.
Meinung nach.
Ah, und die Packers kennen's. Ich
Ja.
meine, es ist jetzt auch nicht, aber
Ja, dann würden die
Packers sind die Rams
viermal.
halt.
Ja, Wind ist jetzt nicht so ein Faktor.
Ja. Aber
Ja.
ich glaube, das, wie ist die Quote? Ich hatte noch
Die
nicht geguckt.
Quote hier ist zumindest Vegas-technisch bei minus 4. Also es ist die geringste. Natürlich fürs Heimteam, ne? Wenn du die 3 Punkte abziehst, dann bist du nur noch bei minus 1.
Finde ich zu wenig.
Ja. Meiner Meinung nach auch. Aber klar, Upset-Potenzial, du hast es ganz am
Ja,
Anfang der
und
Sendung auch
auch die
gesagt.
Packers Offense ist unpredictable.
Ja,
Das
du.
kommt halt auch dazu, die Saison. Und das halt, was ich auch gesagt habe, das eigentlich am wenigsten überzeugendste Playoff-Team im Vergleich zu dem Rekord, den sie haben.
Ja, das auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin immer noch nicht, ich habe es ja während der Saison mehrmals beschrieben, ich bin immer noch nicht warm mit diesem Team. Keine Ahnung, wie ich das einschätzen soll.
Same. Aber alles vor dem Hintergrund erste Saison des Head Coaches. Also da können wir viel meckern, das ist trotzdem krass, aber wir reden ja nur von dieser Saison. Und da ist es halt echt ein bisschen fishy.
So, wir blicken voraus mit unserem. Achso, erstmal wollte ich dich noch fragen. Meistes Upset-Potenzial. Also, wir haben jetzt, du hast die gerade eingeteilt in Kategorien. In der Niedrigst-Kategorie waren, wenn ich mich richtig erinnere, Texans, Titans und Seahawks. Wer von den beiden oder wer von den dreien hat die.
Texans, Titans, Seahawks. Das meiste Upset-Potenzial.
Also Texans doch über Titans? Achso, nee, du hast überlegt, okay.
Ja, also es
Für mich ganz klar die
also,
Seahawks. Also wenn
ich
man
glaube,
das so
die
nehmen
Titans haben
möchte.
am wenigsten Potenzial, einfach weil es Baltimore ist. Ich würd fast sagen, dass die Seahawks, einfach weil es die Seahawks sind, das größte Upset-Potenzial haben.
Ja, auch du hast die Packers ja eine Stufe unter die 49ers und Chiefs und
Na.
Ravens gestellt, deswegen wahrscheinlich da noch eher die
Ja.
Möglichkeit. Sehe ich absolut genauso. So, jetzt blicken wir aber voraus mit unserem internen Fantasy Draft, in den du in der Wildcard Round gewonnen hast und damit deinen.
Dich ein bisschen rankommen lassen.
Ja, und jetzt hast du deinen Vorsprung wieder ausgebaut.
Jetzt wollte ich nächste Woche wieder, haben wir jetzt wirklich wieder aufgehört und so weiter und so fort. Ja, das war nicht Klaus, du hast einen Scheißtag.
Ja.
Die Scheiße, Sander Scheiße, Thomas Scheiße, Feld Scheiße. Hat halt keinen, der überperformt hat.
Ja.
Ich hatte auch keinen, der wirklich krass überperformt hat. Die Bills waren gut mit ihrer Defense. Und Wilson hatte halt einen deutlich besseren Tag als Breeze und das hat sie letztendlich auch ausgemacht.
Ja.
Größtenteils, also wenig, also keiner hat einen Henry genommen, keiner hat eine Titans Defense genommen, keiner hat einen John Watson genommen. Ja, also
Chance auf Verbesserung. Und ich starte
definitiv.
diese Woche. Ich habe es mir diese Woche rausgeschrieben.
Nee, ich starte.
Nee. Wir sind nämlich jetzt wieder bei einer ungeraden Woche. Und ich nehme meinem ersten Pick Quarterback Patrick fucking Mahomes.
Mahomes. Mahomesens.
Musste sein.
Ja, das ist ein guter Pick.
Ja.
Auch so gemacht.
Dann darfst du.
Nee, ich will nicht.
Okay, dann
ich bin natürlich ein Seattle Running Back.
Okay. Welchen jetzt? Homer?
Homer? Nee. Nee. Ich bin Aaron Jones. Als okay. Running Back. Und als Wide Receiver.
Oh, direkt in die Vollen. Da bin ich gespannt, wen du da jetzt nimmst. Weil da konnte ich mich absolut nicht einigen. Ich habe ja zwei rausgestellt.
Ich nehme keinen Wide Receiver, ich nehme Travis Kelce.
Okay. Okay, ich habe einen da drüber.
Hast du den da noch drüber?
Den anderen mit K.
Aber gegen die Vikings, okay.
Er hat bei mir 3 Sterne bekommen. Kelce nur 2.
Wow.
Vielleicht nehme ich aber auch Mark Andrews.
You can't do anything. Du bist dran.
Ja, ich bin dran und ich nehme, ja, dann brauche ich ja Running Back und Tight End erstmal nicht zu begutachten. Ich bin echt gespannt. Ich würde gerne sehen, wen du als Wide Receiver nimmst. Deswegen kann mich gar nicht entscheiden. Deswegen lasse ich dich die Entscheidung treffen. Ich nehme die Ravens Defense.
Okay.
Und nehme, ja, Kicker ist immer so ein Ding, ne? Ja, davon aus, dass die Guten weiterkommen, kann ich mit Tucker sparen und nehme Butker als Kicker.
Butker als Kicker.
Ja.
Interessant. Ja. Wide Receiver.
Könntest natürlich jetzt auch Defense und Kicker nehmen und sagen, fuck you. Ich habe echt keine Ahnung bei Wide Receiver.
Das ist eine harte Geschichte. Devonta Adams.
Devonta Adams, also Full Packers.
Ich habe 2 Packers.
Ja, aber zumindest Skill Position, Boys.
Ich habe Kelce.
Ja. Wow. Ja. Ich will jetzt nicht erwarten, dass du Graham nimmst.
Ja, und dann wird es jetzt natürlich spaßig. Ich nehme als nehmen wir Quarterback. Quarterback. Nehmen wir Quarterback.
Ich habe 2 auf Stufe 2 unter Mahomes.
Ich nehme Jackson.
Ja, den habe ich da. Und Deshaun Watson habe ich genau gleich gerankt für das Spiel.
Okay.
Einfach wegen Shootout-Shit.
Komisches Ranking-System, aber gut.
dann bleibt
Running Back, Wide Receiver, Tight End.
Ja, und ich nehme zuerst ich habe halt auch bei Running Backs habe ich Aaron Jones hat 2 und dem Rest, ich habe also Lynch 0, Cook 0, Breeder 0, Coleman 0, Henry hat 1. Einfach weil er gegen die Defense spielt. Und McCoy hat noch einen. Und Ingram will ich nicht nehmen wegen Verletzung. Das ist halt pick your fucking poison. Deswegen nehme ich jetzt erst den Tight End George Kittle.
Ich hoffe. Also, das schon mit richtig rastest.
Ja. und dann, ja, Wide Receiver. Du hast Aaron Jones genommen, den hatte ich. Du hattest Devonta Adams, den hatte ich als einen. Ich habe Tyreek Hill da drüber, ne? Tyreek Hill. Ja. Nehmen wir Tyreek Hill und hoffen,
dass nimmt der Hill die Sau.
Kelce keinen.
Ich assi, so ein Kelce nehmen, ist beschämlich.
Warte mal, hab ich den der Regular genommen irgendwann? Guck mal eben durch. Ne, da hab ich's vermieden. Eiskalt. Ja. Doch, ich nehme den. Ich kann auch DeAndre Hopkins nehmen, aber nee. Nee, du bist dran. Defense und
Ja.
Kicker.
Defense und Kicker. Defense und.
Das Ding ist, wir müssen halt echt so, die können wir halt dann nicht mehr nehmen, ne?
Ja, ja.
Also zumindest nächste Woche nicht. Im Super Bowl ist dann nochmal anders.
Robbie Gould.
Okay.
Und als Defense. Als Defense nehme ich San Francisco.
Es war bei mir knapp unter Ravens gerankt. Ich glaube, dass die rasten. Und jetzt bleibt noch für mich der Running Back. Und ich nehme Derrick Henry einfach nur, weil die 18.000 Mal den Ball laufen werden. Und der danach nicht mehr zu nehmen ist.
Ja, Upset-Potenzial.
Ja.
Spielen danach gegen die Chiefs und dann macht Henry noch ein 400-Yards-Game und dann habe ich den.
Genau.
I don't know. Okay, also Mahomes, Henry, Hill, Kittle, Ravens, Butker gegen Jackson, Jones, Adams, Kelsey, 49ers, Gold. Wieso hast du keinen Broncos gepickt?
Drew Lock ist unfair.
Okay. Das ist ein gutes Argument.
Ja. So, Wette der Woche. Wir haben eine erfolgreiche Wette der Woche hinter uns gebracht und zwar mit den Texans minus 2,5 gegen die Bills. Easy ja, durch. Die Vikings plus 7,5 war die Quote definitiv zu hoch gegen die Saints. Auch durch Saints Moneyline ist leider in die Hose gegangen, ebenso wie die Patriots, die uns das versaut haben. Aber dafür haben die Seahawks mit ihrer Moneyline es geschafft. Hat uns zumindest 3-2 ist ein solides Ergebnis. Ja, und für diese Woche ist natürlich blöd. Weil, wie haben Bill und Sal so schön gesagt am Montag, es werden nicht alle vier Favoriten gewinnen. Und derselben Meinung bin ich auch. Die Frage ist, welche nimmst du? Beziehungsweise, ich bin echt ein Freund davon, die Games, gerade wo die hohen Underdogs sind, also Ravens vielleicht eher nicht, aber Chiefs Texans vielleicht.
Texans plus 10 finde ich
ziemlich. Texans plus 10 zu nehmen. Und ja, bei Seahawks
und Packers minus 4.
Packers minus 4, sagst du.
Ja.
So überzeugt. Ja, lass uns da die Woche nochmal abwarten. Lass uns da nochmal drüber schlafen. Ich bin irgendwie. Wie gesagt, der Texans-Pick gefällt mir auch sehr gut. 49ers, was hältst du davon? Auch eher wieder close und die Vikings plus nehmen bei 7? Ist halt auch hart hoch, ne?
Wahrscheinlich, aber ich will da nicht drauf setzen.
Okay.
Also als Empfehlung könnte man es mit Sicherheit machen. Also ja. Das wäre, glaube ich, ein ganz guter Call. Ich würde es aber niemals selbst machen.
Okay.
Aber nur, weil ich 49ers-Fan bin.
Ja. Ja, wunderbar. Boah, da sind wir aber durchgerast durch diese Folge, ne?
Mann, oh Mann, ne?
Wir haben jetzt nur noch den Start of the Week und sind noch nicht annähernd an den 2 Stunden dran. Für die Menge an Sachen, aber wir sind gut durchgekommen. Ich habe, nachdem ich letzte Woche komplett vergessen habe, ist mir diese Woche was richtig auf den Sack gegangen. Aber so richtig. Und zwar kam irgendwann.
Also ein bisschen Angst, ja.
Nee, diese Woche kam irgendwann bei Twitter, Football-Twitter, kam ja die Nachricht, beziehungsweise wurde dann gesagt, dass 5 der Top 6 Rushing-Teams diese Saison es geschafft haben, in die Divisional Rounds einzuziehen.
Mhm.
Was ja okay ist. Football-Twitter fühlte sich berufen und ich finde das ohne Scheiß, das ist mittlerweile, also ich bin der gleichen Meinung, keine Frage. Aber dieses penetrante immer wieder drauf hinweisen, also der Stat ist übrigens das 5 der 6 Rushing-Teams, ne? Top-Rushing-Teams, ja. Ich habe das einfach nur zum Anlass genommen. Mir geht so auf den Sack, dass die Leute das und vieles andere, wenn irgendwas Gutes mal über das Rushing-Game geschrieben wird, zum Anlass nehmen, immer und immer und immer und immer und immer wieder zu betonen, das fucking Pass-Game deutlich effektiver in allen analytischen EPA bla 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 ist. Wie gesagt, ich bin der gleichen Meinung, bin der gleiche Anhänger von dieser von diesen analytischen Methoden. Es geht mir nur so unfassbar auf den Sack, das immer wieder zu betonen zu müssen.
Ja,
es ist
aber,
so wie, keine Ahnung.
Nein. Ich möchte da so ein bisschen meinen Kontra geben zu diesem Punkt.
Also zu dem Punkt allgemein oder zu meinem Punkt?
Nein, zu dem Punkt allgemein.
Ja, warte, dann lass mich den eben finishen.
Okay.
Weil ich finde, also mich regt das, wie gesagt, wirklich auf, weil das ist halt wie, wenn man über gewisse gesellschaftliche Themen spricht, die eigentlich völlig normal sein sollten und die immer und immer wieder hervorgeholt werden, einfach nur, um es nochmal zu betonen. Anstatt, dass man einfach miteinander lebt und jeder so, wie er will. Wie gesagt, das ist jetzt eine blöde Sache, das darauf zu beziehen. Aber dieses ständige Betonen von, ja, aber die können zwar rushen, aber Passgame ist so viel besser. Fuck you. Mhm. Geht mir auf den Sack. Danke.
So, bin ich komplett anderer Meinung. Also, beziehungsweise ist es wahrscheinlich nicht so gemeint, wie ich es jetzt gerade auffasse. In Sachen Passgame ist besser als One-Game. In Sachen von Stats mag das mit Sicherheit so sein. Da bin ich aber auch nicht hundertprozentig im Thema. Klar machst du mit Passgame mehr Yards als mit Rushgame. Ne? Logisch. Also ganz simpel runtergebrochen.
Ja, aber die reden ja wirklich von Effektivität. Also sie haben ja auch recht. Es ist ja wirklich effektiver.
Ich meine, wir sind ja alles immer noch Laien im Rahmen Football, aber ich glaube, sagst du das 32 Head Coaches in der NFL, sagen dir 32 Head Coaches zu diesem Punkt, Pass Game ist einfach viel effizienter als One Game. Ja, aber so funktioniert Football nicht.
Genau, und das ist halt, da kann ich direkt weitermachen, was mich aufregt. Dieser Top, also dass sie dann in gewisser Weise auch zu Recht, aber teilweise Coaches kritisiert werden für Entscheidungen, die sie treffen, wo man sagen kann, okay, das war jetzt auch aus Sicht von mir oder so falsch, aber der Boy hat Ahnung von Football, sonst wäre er nicht da, wo er ist.
Und das hat zumindest einen Sinn, warum manche Entscheidungen. Es werden auch Fehler gemacht.
Dass Football-Twitter sich dieses. Also klar, wie gesagt, das ist auch in gewissen Situationen völlig angebracht, da Kritik zu üben und.
Machen wir
dieses,
ja auch.
Ja, klar. Aber dieses ständige Betonen, es geht mir einfach so auf den Sack. Unfassbar. Es ist so unfassbar.
Ja, Luca, aber es ist halt wirklich so, dass mit allen Statistiken, die man so hat, das Passgame einfach effizienter ist.
Ja, ich weiß, aber man muss es nicht immer betonen.
Nee, also wie gesagt, stat-technisch, aber ich finde ein wesentlicher Feld, also ich persönlich.
Du kannst halt den Ball nicht 80 mal werfen.
Ich finde es wirklich einfach, dass diese Statistik in dem Sinn komplett unaussagekräftig ist.
Ja, das würde ich halt nicht sagen.
Ich persönlich halt One-Game für wichtiger als Pass-Game.
Ah, nee, da bin ich wirklich anderer. Da bin ich eher der Meinung der Leute, die mir gerade auf den Sack gehen. Es ist halt so, Fakt ist, du kannst den Ball nicht 80 mal werfen. Du kannst auch nicht 80 Mal Play-Action machen, weil irgendwann so, ja, jeder weiß, was passiert. Das eine braucht das andere.
Ja, sagt er den 49ers.
Ja, ja, aber das ist zum Beispiel so ein Punkt, den die Leute heranziehen und sagen, guck mal, da funktioniert das ja. Mhm. In gewisser Weise. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Wie gesagt, das eine geht ohne das andere nicht. Und dass man
ja,
das,
eben,
wie gesagt, genau, nicht einfach akzeptieren kann und hinnehmen kann, und halt wirklich das immer wieder hervorholt, weil die Statistik, die ist da. Es ist nicht analytisch, aber es ist da, dass die Top 6 Rushing Teams da drin sind. Oder ja, Cowboys sind die einzigen, die nicht da drin sind. Von den Top Rushing Teams. Seahawks übrigens dabei. Ja, und im Endeffekt ist es so, dass wir manchmal unsere Fresse halten sollten. Zu gewissen Dingen.
Finde ich einen guten Schlussstrich.
Ja, das ist ein gutes Ende. Wie gesagt, situationsabhängig gerne, nur nicht immer und dauerhaft und keine Lust, Leute stumm zu schalten auf Twitter. Und
jetzt chillst du mal wieder ein bisschen, Luca, ne?
Ja, jetzt rede ich mich ab und schneide die Folge zu Ende.
Oh boy.
Wunderbar.
Ja, ne, aber.
Ich habe noch 10 Minuten rausgeholt am Ende.
Ja. Aber 2 Stunden schaffen wir nicht.
Nee, das wird eng. Alles klar. Dann hören wir uns nächste Woche wahrscheinlich und hoffentlich wieder zur gewohnten Zeit am Dienstag. wünschen euch ein schönes Divisional Weekend. Folgt uns auf Twitter oder so. Vielleicht rant ich da auch mal einfach.
Oh ne.
Quote-Tweete. Das ist
falsche Plattform.
Wenn er diese Woche wieder hochkommt, dann quote-tweete ich jeden.
Falsche Plattform.
Meinst du, Facebook bietet sich da besser an?
Genau. Dann
können wir besser diskutieren. Nein. Macht's gut. Okay. Wie gesagt, wir hören uns nächste Woche. Und haut rein.
Peace.
Ganz nah ans Mikro.
Oh ja.